Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Annelie Knoos, zum Thema Ein Kiosk für die Gesundheit. Ja, stellt euch vor, ihr lebt auf dem Land, die Arztpraxis im Nachbardorf hat geschlossen, der Pflegedienst ist überlastet und neue Fachkräfte eher kaum in Sicht. Wer medizinische Hilfe braucht, wartet oft lange, denn die Wege sind weit, Termine rar und die Versorgung wird auch immer dünner. Und dann steht da plötzlich ein kleiner Kiosk mitten im Dorf, direkt um die Ecke, fast schon vor eurer Haustüre. Kein Ort für Snacks oder Zeitungen, sondern für Gesundheit. Genau das sind die Gesundheitskioske in Thüringen. Kleine, aber wichtige Anlaufstellen, die Beratung, Prävention und einfache Gesundheitschecks direkt ins Dorf bringen. Für alle zugänglich, niederschwellig und leicht erreichbar. Ein echter Baustein dafür, dass Gesundheit auf dem Land wieder greifbarer wird. Wie genau diese Kioske entstehen und was es für die Menschen auch vielleicht vor Ort und generell auf dem Land bedeutet, darüber spreche ich heute mit zwei Menschen, die diese Idee in Thüringen konkret umgesetzt haben. Christopher Kaufmann, du bist Geschäftsführer der Gesundes Leben GmbH und Vorsitzender des Vereins Landengel e.V., der auch die Gesundheitskioske mitträgt, und seit 2020 bist du auch Bürgermeister von Sundhausen, wo du auch lebst. Und du hast dich seit deinem Studium intensiv mit der Gesundheitsversorgung und auch mit Pflege auseinandergesetzt. Kerstin Faber, du bist Urbanistin, also Planerin und ehemalige Projektleiterin der IBA Thüringen, also Internationalen Bauausstellung, hast die Gesundheitskioske architektonisch, aber auch konzeptionell mitentwickelt und dich intensiv mit Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen beschäftigt. Heute arbeitest du als Transformationsmanagerin bei der Bundesstiftung Bauakademie in Berlin und bist außerdem Gastprofessorin in Kassel im Fachbereich Architektur. Das ist schon mal falsch, höre ich, also gerne berichtigen. Erstmal sage ich herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, und ihr dürft gerne nochmal sagen, was vielleicht auch nochmal richtig gestellt werden darf in der Biografie.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier mit euch reden darf und wir uns diesem wirklich fantastischen Konzept aus der kleinen Region in Thüringen unterhalten dürfen. Ich bin keine Gastprofessorin mehr. Das ist eine temporäre Leistung gewesen für 1,5 Jahre. Das ist aber auch schon alles, was ich korrigieren würde.
Schön. Genau, und zu meiner Seite auch von mir recht herzlichen Dank, meinen ersten Podcast machen zu dürfen. Mein Sohn hat sich auch gefreut und mir gleich gesagt, wie, du machst einen Podcast? Ich sage, ja, ich darf jetzt mal über die Arbeit erklären, was ich da mache, wieso ich das mache. Und die GmbH ist die Gesundes Landleben GmbH. Das nur als Berichtigung meinerseits.
Ja, vielen Dank euch nochmal. Und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Und ich würde direkt mit dir starten, Christopher.
Ja, gerne.
Nimm uns mal einfach mit an den Anfang. Wie kam es eigentlich zu der Idee, eben so Gesundheitskioske in Thüringen aufzubauen? Und vielleicht auch im Vorgespräch hatten wir auch, dass ja neu jetzt auch mehr Telemedizin oder auch digitale Lösungen hinzukommen. Ja, wie werden die eingebunden jetzt?
Ja, genau. Also man muss ja ein paar Jahre vorangehen. Also der Gesundheitskiosk an sich, so in der Konzeption und der Umsetzung, hat ganze 5 Jahre gedauert. Und ich habe 2016 gestartet eigentlich damit, die Vorkehrung zu treffen, ein Netzwerk aufzubauen, Leute davon zu überzeugen, dass wir neue Möglichkeiten im ländlichen Raum sehen müssen. Denn wenn ich da sehe, dass fast die Hälfte bis vielleicht sogar über die Hälfte, 60% der Menschen in Deutschland im ländlichen Raum leben, dann ist das schon eine große Zahl an Personen, die es betrifft. Und dafür exemplarisch muss man unsere Region auch sehen, die in diesem Bereich tätig ist. Und ich bin 2016 dazugekommen mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung nicht nur in Thüringen, sondern Deutschlands zu verändern. Das habe ich mir selber auferlegt und das ist auch so meine Maxime, das ist mein Leben. Und damit durfte ich starten. Und im Prinzip ist es genau wie du sagtest, es ist ein Begegnungspunkt, an dem man keine Schokolade oder Süßigkeiten bekommt, sondern in dem man erstmal Information, Weiterleitung und eine Beratung bekommt. Und das ist formal erstmal der Anfang des Gesundheitskiosks bei uns in Thüringen. Bis hin dazu, dass wir die jetzt weiter ertüchtigen wollen, um dort auch neue medizinische Möglichkeiten schaffen, dass der Arzt nicht mehr vor Ort sein muss, sondern dass er aus der Ferne zugeschaltet werden kann. Und das ermöglicht heutzutage die Telemedizin. Und das sind die neuen Projekte, die wir auch, glaube ich, in unserem Podcast heute nochmal etwas differenzierter beschreiben werden.
Ja, vielen Dank. Ich denke auch, das ist super, wenn wir da nochmal später zu sprechen kommen, auch wie sich das inzwischen weiterentwickelt hat. Jetzt habe ich mal noch eine Frage an dich, Kerstin. Du hast ja das Projekt von Seiten der IBA, die ja auch dafür steht, innovative Bau- und Stadtentwicklungsprojekte zu machen, ja, hier in Thüringen begleitet. Was hat dich überzeugt, dass so ein Kiosk gebraucht wird und dass auch die IBA was zu einem Projekt machen sollte? Also es ging ja auch um ein Projekt, das architektonisch und sozial vielleicht ein neues Modell sein könnte für Daseinsvorsorge.
Ja, also zwei Sachen sind ganz entscheidend. Natürlich einmal die Tatsache, dass es also eine ausgedünntere medizinische Flächenversorgung schon gibt und die Altersgruppe der Ärzte mittlerweile sehr hoch ist. Also wir wirklich also von einem Altersdurchschnitt schon also über 60 fast sprechen können. Und die Frage natürlich der Übernahme von Arztpraxen im Raum steht. Gibt es genug jüngere Ärzte, die Interesse hatten? Und das Zweite waren natürlich die Akteure. Also allen voran Christopher Kaufmann, die so überzeugt sind, also damals schon waren und das immer noch sind, dass diese Form der Vorsorge, also dieser vernetzten, kleinteiligen Vorsorge, auf keinen Fall ein gutes Ärztenetz ersetzen kann, aber eine Ergänzung, vor allen Dingen in der Vorsorge, dass man überhaupt erstmal versucht, selber sich zu pflegen, so weit zu pflegen und vorzusorgen, dass Krankheiten vielleicht dann auch erst später stattfinden oder auf eine andere Art und Weise, also Aufklärung dann auch tatsächlich stattfindet. Das ist der Anreiz genug gewesen, für uns ins Gespräch zu kommen als internationale Baustellung damals und zu gucken, wie können wir jetzt diese Initiative unterstützen. Und wir kommen natürlich aus der Perspektive der Gestaltung, also auch der architektonischen Gestaltung, der planerischen Gestaltung. Und die Frage, die wir uns dann gestellt haben mit allen Akteuren dann auch vor Ort und allen voran auch wieder mit Christopher war, wie können wir diese Gesundheitskioske, der Begriff ist vor Ort geprägt worden, der kam nicht durch die IBA, wie können wir die am sichtbarsten machen, damit dieses Vorsorgeangebot wirklich für alle wahrgenommen werden kann. Und da war die Idee dann, dass wir sagen, wir müssen irgendwie diesen Gesundheitskiosk als eine Art Leitsystem entwickeln. Und dieses Leitsystem muss wie eine eigene soziale Infrastruktur sein. Und diese soziale Infrastruktur wollten wir wiederum an ein Leitsystem andocken, was für alle bekannt und sichtbar ist. Und das waren die Bushaltestellen. Und so ist die Idee eigentlich entstanden, diese Gesundheitskioske eigentlich als eine Kombination eines Kiosk mit integrierter Bushaltestelle oder umgedreht eine Bushaltestelle mit integriertem Gesundheitskiosk zu entwickeln. Und das natürlich unter der Prämisse einer guten Gestaltung, um gleichzeitig auch zu zeigen, wie man mit einfachen Mitteln ressourcenschonend und emissionssparend arbeiten kann.
Ja, auf diese gute Gestaltung würde ich gerne auch später auch nochmal zurückkommen. Ich habe mir notiert, dass die Kioske in Thüringen aktuell ja in den Orten sind Urleben, Kirch, Heilingen, Blankenburg und Buchstedt. Und seit kurzem soll es auch ein Landzentrum geben oder es ist im Aufbau, das ja auch eher jetzt auf diese medizinisch-telemedizinische Versorgungsraum hin ja sich entwickeln sollen. Es geht also einen Schritt weiter jetzt noch. Wie muss ich mir das vorstellen? Erstmal so ganz generell, was passiert denn konkret bei so einem Kiosk? Wer kommt da vorbei? Ich habe schon gehört, ältere Menschen spricht es auf jeden Fall an. Und ja, wie ergänzt dann später auch das Landzentrum ja die Kioske?
Also im Prinzip ist es so, dass es ja wie ein ganz normaler Kiosk ist, der hat offen. Und wir haben dazu auch kleine Fähnchen, wie früher, wo es Eis gab am Kiosk, die draußen hängen und da steht dann da, der Kiosk ist offen. Dort gibt es halt kein Eis, sondern da gibt es eine Information. Und das ist auch vielleicht eine neue Idee der Daseinsvorsorge. Es geht um Austausch von Informationen und die Transformation der Information an den Richtigen, der weiß, für den Menschen, der die Frage hat, die Antwort zu klären. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht mehr so trivial, aber im ländlichen Raum werden die Wege immer länger. Um für eine Information der Behörde, meist Landratsamt, die jetzt in Mühlhausen steht, aus unserer Region hinzukommen mit dem Bus, mit der Bahn, ist schon ein halber Tag nötig. Und für denjenigen Menschen der älter werdenden Gesellschaft ist es immer schwieriger, ohne die Angehörigen dahin zu kommen. Ganz banal. Und wie kommt jetzt die Information, die die Person hat? Es geht um Pflegeanträge, es geht um, wie komme ich an einen neuen Personalausweis? Also ganz simple, niederschwellige soziale Dinge, die können dort relativ einfach gestellt werden. Und auf der anderen Seite sitzt eine dafür ausgebildete Person. Es sind von uns 4 Mitarbeiterinnen, die wir zurzeit haben, die in einem Projekt dafür nutzbar gemacht werden. Das ist das Agathe-Projekt, die zum einen in die Kiosk sitzen, um dort diese Fragen aufzunehmen. Und dann an die Stelle im Hintergrund, und das war meine Vorarbeit, dass ich ein Netzwerk gesponnen habe über ganz Thüringen. Und die können darauf zugreifen. Und das hat den Vorteil für den Menschen vor Ort, dass er schneller an die Informationen kommt. Er muss auch nicht in die nächstgelegene Stadt fahren, sondern kann ums Eck an die Bushaltestelle laufen und dort die Informationen erhalten. Und diesen Mehrwert ist erkannt worden von den Menschen vor Ort. Und sie haben auch das System dahinter verstanden. Denn im ländlichen Raum gibt es so einen Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und das ist extrem wichtig zu verstehen, dass die letzte Meile in der Versorgung Klinkenputzen ist. Und dass man dafür die wiederum Transformation der Sprache in den umgänglichen Slang vor Ort transformieren kann und sich damit identifizieren kann, das zu machen und sich nicht zu schade ist, diese Dinge vor Ort umzusetzen und mit wahrhaftiger Arbeitsleistung, also mit Handwerk, vor Ort zu tun. Und das ist vielleicht eine der Attribute, die wir haben, dass wir genau das machen, weil es so kein anderer macht.
Und wenn du jetzt nochmal aufs Landzentrum schaust, also wie ist das eine Ergänzung jetzt zu diesen 4 Kiosken?
Genau, also die Kioske sind wie so kleine Trabanten. Die nehmen aus der Region Informationen auf. Und das hatte ich damals schon und immer als meine Vision, dass wir natürlich, und da komme ich ein bisschen auf die Metaebene, Gesundheitsversorgung ist wie ein Kuchen. Und da ist ein Viertel davon aus meiner Sicht Medizin und der Rest drumherum sind soziale Belange, ist alltägliches Leben. Und gerade im ländlichen Raum treffen sich von jung bis alt alle im Gesundheitswesen. Und das Landzentrum ist wiederum die nächste Instanz der Versorgung, dass ich dort mehr medizinische Informationen erhalte und dort eine größere räumliche Situation habe, dass ich da mehr an Gesundheitsangeboten vorhalten kann, wie es im Gesundheitskiosk ist. Die wiederum an medizinische Versorgungseinheiten, an Kliniken und an andere Zentren angeschlossen werden, um dort schneller über telemedizinische Kanäle Informationen zur Vorbehandlung, Nachbehandlung und anderen Behandlungsmöglichkeiten erhalten kann im ländlichen Raum, die es so im ländlichen Raum, ich sag mal, Deutschlands noch nicht gibt.
Ja, es klingt auch ein bisschen so, als wäre es auch eine Brücke irgendwie oder ein Vermittlungsort, wo es aber nicht nur um Gesundheit geht, sondern eigentlich Daseinsvorsorge allgemein. Und das finde ich wirklich auch sehr, sehr spannend. Und nochmal eine Frage an dich, Kerstin. Ihr wart ja auch viel vor Ort. Das heißt, ihr hattet viel Kontakt zu Menschen vor Ort. Haben die das dann gut vor Ort dann von Anfang an angenommen? Oder wie habt ihr überhaupt rausgefunden, was braucht's jetzt für diesen Ort? Und als IBA habt ihr ja auch immer so einen Ansatz, sehr experimentell, aber auch partizipativ zu arbeiten. Ja, das würde mich interessieren.
Ja, also in Deutschland ist die Mentalität immer erstmal das Problem zu suchen. Bei jeder neuen Idee. Aber es ist auch die Mentalität, wenn man die Menschen überzeugt hat, dass die Dinge, die da angeboten werden, gut sind und dass sie ihnen helfen, dann sind sie auch dabei. Und das ist genauso auch dort passiert. Also es ist ja eine Sozialinnovation, es ist etwas völlig Neues. Das gibt es in der Form woanders nicht, was auch dadurch bedingt ist, dass es diese Akteure vor Ort gibt, eben wie Christopher, die damit mit so wahnsinnig viel Schmackes, Energie, Zeit und Willen daran arbeiten, das umzusetzen. Und das hat auch dazu geführt, also diese mentale Überzeugungskraft, die dahinter steckt, die also nicht nur uns sofort gefasst hat als PlanerInnen, sondern eben dann auch die Menschen vor Ort ergriffen hat. Und so hat eigentlich Christopher vor allen Dingen und dann auch alle, das Team und alle Mitstreiter im Grunde genommen eigentlich dann die gesamte kleine Region Seltenrhein die man mit dem Begriff auf der Landkarte so nicht findet. Diesen Namen habt ihr euch selber gegeben. Die dann aber so ein bisschen auch für dieses Gallien steht, finde ich, so als Synonym, es einfach in die Hand zu nehmen und nicht alles komplett selber zu machen, aber eben da, wo es Engpässe gibt, zu ergänzen. Und das ist das Prinzip, was die Akteure dort vor Ort machen. Und als wir dann reingegangen sind mit diesen ganzen Planungsideen, also es war jetzt auch nicht so, kann ich mich erinnern, dass auch da auch von euch immer noch Schmunzeln kam, wenn wir dann Ansprüche gestellt haben oder Ideen formuliert haben. Und auch wir mussten unsere Sprache untereinander erstmal anpassen. Und ich glaube, du lachst immer noch, wenn ich von programmatischen Räumen spreche. Auch wir mussten da unseren gemeinsamen Weg finden, der aber sofort da war, weil wir wussten, wir wollen also das gleiche Ziel erreichen. Und der beste Weg ist, Menschen mitzunehmen, ist einfach, sie eben von Anfang an auch auf diesem Weg einzubinden. Und nicht mit der Perspektive, wie können wir sie integrieren, sondern mit der Frage, wie können wir uns integrieren als PlanerInnen in diesen Gestaltungsprozess. Und so ist es bei den Gesundheitskiosken, ich sage mal, eher ein klassischer Moment gewesen der Planung. Die Architekturen sind von dem Architekten Ralf Pasel über eine Ausschreibung entwickelt worden, die er gewonnen hat mit dem Büro Pasel K. Architekten aus Berlin. Und das Landzentrum, das ist eine Gemeinschaftsleistung im Grunde genommen gewesen oder ist immer noch eine Gemeinschaftsleistung, wo es wirklich darum geht, mit den BürgerInnen vor Ort dieses Projekt umzusetzen, mit ganz vielen externen Auszubildenden, Studierenden in Form einer mobilen Bauhütte. Also es wird praktisch kontinuierlich daran gebaut in gemeinschaftlicher Kraft. Das alles würde nicht gehen, wenn die Menschen vor Ort nicht mithelfen würden, nicht mit Essen kochen, die Waschmaschinen bereitstellen würden, damit alle ihre Klamotten waschen können. Also im Prinzip eine Versorgungsinfrastruktur für all die Gäste dann auch zur Verfügung stellen würde. Das würde gar nicht funktionieren, wenn nicht ein ganzes Dorf dann auch mitmacht oder eine Region. Und das ist das, was dann letzten Endes dann auch dazu führt, dass es dann ihr Projekt ist. Und das ist beim Landzentrum nochmal insbesondere die Auszeichnung gewesen. Und bei den Gesundheitskiosken ist es eben vor allen Dingen der Stolz, dass dort ein ungewöhnlicher Moment entstanden ist. Wir haben den ersten, Christopher, den ersten Gesundheitskiosk in Bruchstedt. Den haben wir, jetzt muss ich raten.
Urleben,
haben wir eröffnet 2023, ist das richtig? Oder
22.
Und zwar ist der Staatssekretär von Heiner Lauterbach damals gekommen.
Der Edgar Franke.
Genau. Und hat dann wirklich also permanent auch eben am Telefon immer wieder begeistert seinen Kolleginnen mitgeteilt, dass er jetzt vor einem 25 Quadratmeter großen Gesundheitskiosk in Urleben steht, der eine Bushaltestelle ist. Und dass er das Projekt großartig findet und es gar nicht fassen kann, dass er vor einem 25 Quadratmeter großen Gesundheitskiosk steht. Und das ist das, ich meine, du musst dir vorstellen, da ist dann auch die ganze Region gekommen zu dieser Eröffnung. Und wenn dann eben diese Aufmerksamkeit aus Berlin da ist, macht das in der Region auch stolz und das ist eine Wertschätzung. Und dann natürlich ist der Ministerpräsident Ramelow auch dabei gewesen und es sind wirklich alle vor Ort gewesen. Und was entscheidend war, ist, und das ist auch immer wieder betont worden, dass diese Kioske und mit diesem Leitsystem wirklich diese Sichtbarkeit erzeugen, dass sich etwas bewegt und verändert. Und das ist politisch und auch das ist neben dem sozialen Faktor, also neben dem gesundheitlichen und dem sozialen Faktor, ist dieser politische Moment, diese Veränderung, diese positiven Veränderungen sichtbar zu machen, extrem wichtig, um sie faktenbasiert zu kommunizieren. Also es ist nicht zu leugnen, dass es diese Gesundheitskioske gibt. Mhm. Und das ist enorm wichtig heute. Und deswegen ist es wichtig, eine gute Gestaltung zu haben, eine gute Sichtbarkeit, eine Überlappung auch von, in diesem Fall, also eine Multifunktionalität, also eine Mehrfachnutzung, die dort entstanden ist. Und mit dem Landzentrum, was entsteht, im Grunde genommen auch diese Integration der Menschen von außen in diesen Planungsprozess und in dieses Projekt von den Menschen, die dort leben, sind die entscheidenden Hebel für den Erfolg.
Ja, Christopher, wie hast du das erlebt?
Also es ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass wir ein anderes Denken haben wie der Großteil der Gesundheitsversorgung. Und Gesundheitsversorgung ist für mich speziell kein medizinisches Problem oder eine Sichtbarkeit. Viele in unserem heutigen Denkmuster denken Gesundheitsversorgung rein aus medizinischer, ärztlicher Sicht. Und wie vorhin schon gesagt, ist es ein Viertel meines Erachtens. Und wir haben immer den Fokus, oder ich habe damit angehört, den Fokus von den Menschen zu sehen. Also von der kleinsten Keimzelle, der Mensch hat die Betrachtung, wie komme ich, wo komme ich und wann komme ich dahin. Und somit haben wir angefangen, das mit einem kleinen Feuerwehrbus, 4 Personen, zum Einkaufen zu fahren. Und daraus hat sich die Sache weiterentwickelt, dass wir irgendwann mit der IBA zusammen die Planungen für einen Kiosk gemacht haben, wo der Mensch hingehen kann, um diese Informationen zu erhalten bzw. Fragen dazu zu stellen. Und somit entwickelt sich immer wieder weiter das System vom Menschen her gedacht, wie ist die zurzeit beste Lösung für ihn zu finden. Und was ich da auch über die IBA gelernt habe, ist, dass man Eyecatcher, ich nenne es mal so, braucht, Möglichkeiten, wo die Leute wahrhaftig sehen, was ich damit meine, was wir damit meinen. Denn ich habe über Jahre davon erzählt vorher, und das ist so und das ist so und das könnte man so machen, aber niemals war so eine Akzeptanz da, dass der das wirklich ernst meint. Und wo der erste Bau stand, und ich weiß noch, wo Edgar Franke, ich darf auch Edgar sagen, da war und sagte, ach, ich kann meine ganzen Vorinformationen, die auf meinem Blatt stehen, eigentlich zur Seite legen, weil ihr seid alle so innen miteinander und ich brauche hier nicht irgendwelchen Hokuspokus erzählen, sondern ich erzähle mal vom Leben. Und das ist auch genau der Punkt, den ich damit eigentlich sagen will. Wir erzählen nicht viel und wir labern auch nicht irgendwie drumherum, sondern wir machen es einfach. Das ist so eine Maxime, die wir auch, speziell ich vielleicht auch, so gelernt habe, beziehungsweise in mir trage, dass ich ein Mensch bin, der es umsetzen möchte und der nicht, das habe ich ja im Studium immer wieder gehabt, dass ich zu wenig in die wissenschaftliche oder beziehungsweise Ausformulierung gehe, sondern ich will es praktisch umsetzen. Und ja, das sind vielleicht Maxime, die man benötigt. Und dann gibt es noch ein paar andere, die so eine kalte Lötstelle haben und Lust haben, damit zu machen. Und die sind auch ein Wegbegleiter, was ich verstanden habe zu, ja, in meinem Werdegang, dass sich immer die Willigen treffen. Das ist bei Kerstin so, das ist bei Ralf Pasel so, das sind bei anderen Partnern, die immer wieder dabei sind, die einem abnehmen, dass ich das ernst meine. Und dass man es charmant verpacken kann, wenn es mal enger wird, aber trotzdem immer wieder den Fokus darauf legt, das Ziel so nicht aus den Augen zu verlieren. Und die Menschen vor Ort, die müssen im Kleinen das vielleicht gar nicht verstehen, alles. Das ist auch zu viel für sie. Sie brauchen ein einfaches System, worüber sie informiert werden. Sei es ein kleiner Landplausch, ein Bildschirm, ein LCD-Bildschirm, den man an allen Kiosken haben, wo drauf steht, morgen ist, was auch immer. Und ich kann anrufen bei dem um die Uhrzeit. Ich habe jemanden, der mir hilft. Das ist alles. Und aus dieser, ich habe eine Frage, kommen ganz viele komplexe Sachverhalte, die in keinen SGB-5, SGB-11 oder anderen sozialversicherungsverträgliche Einheiten runterzubrechen sind, sondern das machen wir für sie. Und das ist vielleicht eine Maxime, die uns über Jahre jetzt, wie schwer auch immer das ist, das spielt keine Rolle. Aber wir finden halt immer wieder ein Gebüsch, wo was Williges sich findet. Und das sind vielleicht so Punkte, die wir alle zusammen im Team, das bin ich nicht alleine, umsetzen können und schlussendlich in die Praxis tauglich machen können. Und dafür brauchst du neue Wege, dafür brauchst du sehr viel Mut und das habe ich.
Ja, schön. Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es wichtig war, die Menschen von Anfang an irgendwie mitzunehmen und irgendwie aber auch was Sichtbares zu schaffen, um dann wiederum bis in die Politik eigentlich auch für Begeisterung ja zu sorgen oder halt auch zu zeigen, es funktioniert, es geht. Also und das bedeutet natürlich auch, wie du sagst, ne, ganz viel Mut und Engagement, da auch einzutauchen.
Ich will es vielleicht nochmal prägnanter sagen. Also ich bin ja auch Bürgermeister geworden und merke da auch viel, was politisch gerade in der kleinsten Keimzelle in der Gemeinde so läuft beziehungsweise nicht läuft. Und Kerstin hat vorhin gesagt, also das ist in Deutschland irgendwie so ganz trivial. Also wir sehen immer das Schlechte. Das ist schon mal der Fakt 1. Wir sagen immer, das Glas ist halb leer. Und wenn es dann einen gibt, so einen positiv Bekloppten, nenne ich mich jetzt mal, der sagt, das Glas ist aber halb voll, dann ist es erstmal, wie, alle sind dagegen und der nicht? Wie kann das sein? Und ich bin halt jemand, der gegen den Strom schwimmt, schon immer. Und das ist nicht einfach und das tut auch immer weh, aber ich kann halt nicht anders. Und das sind vielleicht auch so die Maximen, die ich vielleicht so weitergeben kann. Es gibt kein Problem, das man nicht lösen kann. Und egal, wie schwierig das ist, und uns hat auch keiner geklappt, dass wir hier im ländlichen Raum dafür sorgen können, dass auch gewisser Wachstum entsteht, dass Nachhaltigkeit wichtig ist und dass in so kleinen Dörfern die Lebenswirklichkeit so weit voranschreitet, dass hier nicht Leerstand pulsiert, sondern dass Menschen zuziehen und die Häuser trotzdem wieder, was hier eine Quintessenz daraus sind. Und das heißt halt machen, tun, sich nicht unterkriegen lassen und egal in welchem Bereich das ist, weitermachen. Und das ist eigentlich alles.
Ja, das klingt jetzt erstmal nach das einfach. Aber wie du gesagt hast, es bedeutet sehr viel Mut und wir sprechen da bestimmt auch gleich nochmal drüber. Jetzt wollte ich aber nochmal das Thema gemeinsame Sprache aufgreifen. Das habt ihr auch gesagt, da war ein Zusammenruckeln irgendwie wichtig. Wir haben in unserem Podcast immer so ein Lieblingssegment, um auch ein bisschen aufzulockern. Das ist dein regionaler Begriff. Jetzt nochmal aus einer anderen Sicht Sprache. Christopher Kästchen, gibt es da ein Wort aus eurer Region, das euch besonders gefällt oder das für euch sehr typisch klingt oder was transportiert, was ihr hier teilen wollt?
Also ich habe kein spezielles Wort, aber ich habe ein Gericht und zwar Milchreis mit Bratwurst. Das ist, ja, kein Küchenunfall, sondern tatsächlich ein offensichtlich klassisch anhaltinisches, aber eben wenig bekanntes Gesicht. Ich komme ursprünglich aus Magdeburg. Das jetzt nicht, also ich bin in Dessau mal essen gewesen, in Sachsen-Anhalt, also im anhaltinischen Teil von Sachsen-Anhalt. Und dort gab es Milchreis mit Bratwurst. Das ist ein herzhafter Milchreis, also mit viel Butter, kein süßer Milchreis. Und man konnte es tatsächlich essen. Das ist kein Wort, aber es ist mir einfach sofort eingefallen, als es um so typische Momente und ungewöhnliche ging.
Ja, ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Bin sehr gespannt. Wo finde ich das Rezept?
Ich glaube, es ist relativ einfach. Du machst dir einfach eine Bratwurst und kochst dir einen Milchreis ohne Zucker, aber mit viel Butter. Und dann haust du die Bratwurst auf den Milchreis.
Ja, da machst du noch Apfelmus dazu, dann hast du diese Komponente wieder.
Das kannst du gerne versuchen.
Naja, ich meine, man isst ja gerne salzig, süß.
Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich sogar Apfelmus dazu gab. Das weiß ich gar nicht mehr.
Kann ich mir gut vorstellen, dass es sowas gibt dazu. Ja. Ja, ich sag mal, bei uns ist so das typische Wort, was ich als Kind und jetzt immer mitnehme, ist Gelle. Also das kennt das Gelle. Ja, das ist ja so, stimmt doch. Oder was meinst du dazu, Gelle? Also das ist so das typische Wort, was man irgendwie hinten anhängt. Ich gehe jetzt mal dahin, Gelle, oder wie siehst du das? Das ist ja sozusagen die Übertragung dafür. Und das ist eigentlich so, dass dieser Sprachgebrauch ist bei uns typisch und den kenne ich auch über die Zeit in der Region. Gelle ist so ein alltägliches Wort, was irgendwie typisch ist in der Region und darüber hinaus eigentlich für Thüringen auch. Man findet es in vielerlei Ortschaften und auch Gesprächen, Gelle. Das würde ich so als ja Dialektwort, als wie auch immer Synonym für vieles sehen.
Ja, schön. Vielen Dank. Also ich kenne das auch. Bei uns ist das dann, weil ich komme so aus dem baden-württembergischen
Raum,
da sagt man dann Gell, da gibt es eine gewisse Überschneidung.
Ja.
Das sagt man auch sehr inflationär, also es ist sehr beliebt. Da kann ich auf jeden Fall mitfühlen. Jetzt habt ihr vorhin auch so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Also die Idee Gesundheitskioske, dass ihr da ja ein bisschen was anderes gemacht habt. Und 2022 war ja Karl Lauterbach, der gesagt hat, ja, wir machen jetzt irgendwie, das ist quasi, Gesundheit wird zur sozialen Frage des 21. Jahrhunderts erklärt. Wir machen 1000 Gesundheitskioske bundesweit. Das wurde in Aussicht gestellt. Am Ende wurde es aber nicht umgesetzt. Das war ja alles 2022. Und ja, Christopher, vielleicht die Frage an dich, wie seid ihr damit umgegangen mit diesem Rückschlag? Und euch gibt es aber immer noch an mehreren Standorten. Ihr habt ein Landzentrum, das ihr gerade aufbaut. Und ja, vielleicht einmal die Frage, ja, wie habt ihr das geschafft, trotz dieser politischen Unsicherheiten irgendwie dran zu bleiben? Und andererseits auch, was unterscheidet euch von diesem bundesweit diskutierten Modell?
Also, um das vorwegzunehmen, also wir hatten ja, bevor der Herr Lauterbach darüber nachgedacht hat, Gesundheitskioske zu etablieren mit diesem Gesetz, hatten wir die Gesundheitskioske schon in der Planung. Und was uns unterscheidet zu den Gesundheitskiosken, welche in so urbanen, städtischen Gebieten ist, dass wir keinerlei Finanzierung über die Kasse dafür, ich sag's mal, benötigt haben und schlussendlich auch gebraucht haben, um es umzusetzen. Wir kommen aus einer ganz anderen Schiene heraus. Bei uns ging es vordergründig nicht darum, medizinische, gesundheitliche Versorgung zu machen, sondern eher auf dem sozialen Bereich und über die soziale Komponente Daseinsvorsorge zu praktizieren im ländlichen Raum, um in den Punkt zu kommen, Gesundheitsversorgung anders zu denken. Und das wiederum war ja und ist so in der Planung von Herrn Lauterbach gar nicht drin gewesen. Und bevor die Gesundheitskioske bei Herrn Lauterbach so groß gemacht wurden, hatten wir den Namen und den Slogan schon. Das hat sich sozusagen dahingehend, ja, kam die Anpassung und durch Verbindungen, die wir auch hatten, sind wir auch zu Herrn Lauterbach gekommen, durften das auch mal dort vorstellen in der Runde bei den Gesetzgebern und die fanden das alles sehr gut und konnten sich nie vor Bushaltestelle, was soll denn das sein? Und wo sie die dann gesehen haben und die ersten Bushaltestellen, die nicht klassisch wie eine Bushaltestelle aussehen, sondern ein Neubau und der in einer architektonischen Art und Weise geschaffen wurde, der stilistisch so gut aussieht, dass jeder sagt, wow, das ist ja ein Augencatcher, ein Eyecatcher, der einem jeden sozusagen sagt, das ist was Neues. Und das hat auch dazu geführt, dass dann schlussendlich der Herr Edgar Franke da war und sich das angeguckt hat. Und man muss halt unterscheiden, dass in den Gesundheitskiosken der jetzig bestehenden in Wattenscheid, in Bildstedt-Horn gab es den ersten Gesundheitskiosk, der sozusagen die Übersetzung der ja nicht deutschmächtigen Personen aus dem Gesundheitswesen übersetzt hat und denen sozusagen das Einfallstor in das Gesundheitswesen erleichtert, ihnen erklärt, wie man zum Arzt kommt, was für verschiedene Sachen dort wichtig sind. Und das ist ja bei uns ein ganz anderer thematischer Punkt, dass wir eigentlich die Verbindung dafür schaffen, wir haben auf der einen Seite denjenigen, der die Fragen beantworten kann, aber auf der anderen Seite derjenige, der die Fragen stellen will. Und die haben wir miteinander zusammengebracht. Und daraus haben sich ganz viele Dinge entwickelt, die wir jetzt im Landzentrum darüber noch mit einbinden werden und stellen halt fest, dass, wie Kerstin schon sagte, dass das Wegbrechen der ärztlichen Versorgung ein immer trivialer werdendes Problem wird, was wir lösen können durch technische Innovationen. Und deshalb sind wir auch, sage ich mal, nicht abhängig gewesen von dem Gesetz, sage ich einfach mal. Es wäre schön gewesen, es wäre einfacher, das muss man einfach sagen, einfacher, die Sachen umzusetzen. Aber das hat's nicht. Und deshalb gibt's für uns andere Lösungsparameter, die wir immer wieder finden, um es weiterzumachen. Das heißt nicht, dass das alles ein Selbstläufer ist und dass es alles immer schön nice to have zu haben, sondern das ist ein waghalsiger Klingenritt auf der Rasierklinge, der immer wieder Motivation benötigt, um weiterzumachen. Aber das haben wir.
Und was genau ist deine Motivation, die dich trägt?
Zum einen die Gesundheitsversorgung Deutschlands zu ändern, Punkt 1. Punkt 2 ist, ich habe im Sport, und das ist auch ein Lebensbereich meines Lebens, der mir alles, was ich jetzt mitbringe, gelernt habe. Das heißt, ich saß mal auf die Schnauze zu kriegen, hinzufallen, aufzustehen und weiterzumachen. Und ich habe sehr spät angefangen, Handball zu spielen. Eigentlich zu spät. Habe auch 3 Kreuzbandrisse hinter mir, also auch nicht die ideale Voraussetzung. Habe es aber trotzdem geschafft, 2. Bundesliga zu spielen. Habe es geschafft, damit mein Studium zu finanzieren. Habe es geschafft, ja sozusagen gegen viele etablierte internationale Menschen mich durchzusetzen. Und das habe ich wahrhaftig im Sport gelernt und kann das auch nur jedem empfehlen, wenn er sportlich aktiv sein will, sich Ziele zu setzen, die nicht zu klein sind, sondern immer groß denken. Und natürlich sich keineswegs zu fein zu sein, sich zu schinden. Und das ist auch eine Maxime des Handballsports. Man muss einfach Willen, Durchsetzungsvermögen haben. Und das habe ich da gelernt. Und das ist auch die Maxime, die ich jetzt in meinem täglichen Leben voranbringe, dass ich nie aufgebe und dass ich immer wieder Möglichkeiten herauskristallisieren, wenn man will. Das ist wichtig, dass man nie den Mut verliert, es weiterzumachen, wenn man es unbedingt will. Und auch nicht sagen kann, naja, jetzt ging die Tür nicht auf. Ja, wenn ich die Tür nicht aufkriege, dann muss ich Möglichkeiten finden, wie ich sie aufkriege. Das ist eigentlich vielleicht so das, was ich jetzt so weitergeben kann, dass man, wenn man es unbedingt möchte, immer wieder Möglichkeiten geben, es zu schaffen. Und deshalb mache ich das, weil ich das unbedingt möchte. Das ist mein Leben.
Ja, schön. Vielen Dank. Das kommt auch wirklich mit, dass da so viel Engagement und Freude auch drin liegt. Das ist wirklich auch schön, ja, zu hören. Und noch eine Ergänzung.
Ja, also es geht jetzt nicht darum, unbedingt die Gesundheit, also das Medizinische zu etablieren, sondern es geht mir darum, dass ich neue Möglichkeiten schaffe, wie Menschen in einem ländlichen Raum, und das ist meines Erachtens die Hälfte der hier lebenden Menschen in Deutschland, dass sie im ländlichen Raum leben bleiben können. Mhm. Dass es meines Erachtens viele Vorteile gegenüber dem städtischen Bereich geben kann, die man damit voranbringen darf. Und schlussendlich ist es eine menschliche Komponente, die ich hier sehe, die viel mit Wärme zu tun hat, die viel mit gegenseitigem Respekt. Und das sind so Dinge, die ich hier kennengelernt habe und die ich gerne auch anderen weitergeben möchte. Unabhängig von Systemgesundheit geht es um Menschen. Und ich mag es, mit Menschen zu tun zu haben. Das ist auch eine wichtige Lehreinheit, die ich gelernt habe, dass ich gut mit Menschen kann und dass ich gerne mit Menschen zu tun haben möchte. Und wenn ich denen dabei noch helfen kann, etwas mehr in die ländliche Entwicklung voranzubringen, wo sie vielleicht nicht wissen, dass es ländliche Entwicklung ist, dann ist das schön. Und das sind so die Dinge, die ich eigentlich dafür mitnehme.
Ja, das ist wirklich auch schön. Und Kerstin, wenn ich jetzt gerade nochmal auch dich anspreche, im Kontext auch der IBA, eben ihr seid intensiv gewesen, auch euch auseinanderzusetzen mit, was ist Daseinsvorsorge? Und da geht es ja um Dinge wie Gesundheit, Bildung, Kultur, Mobilität, Versorgung, sei es jetzt in ländlichen Regionen oder eben allgemein. Und ja, jetzt höre ich natürlich auch, dass natürlich die Lebensqualität oder Wärme auch eine total wichtige Rolle spielt. Wie kann man da auch einen Ort schaffen, der zur Begegnung einlädt? Und ja, da frage ich mich dann auch, welche Rolle, du hast es ja vorhin erwähnt, gut, Gestaltung ist wichtig. Und was macht die räumliche Qualität? Also was ist denn so ein sichtbarer, gebauter Ausdruck eigentlich von Fürsorge oder Gemeinschaft oder Teilhabe? Gibt es da irgendwelche architektonischen Grundprinzipien, die ihr auch so für euch entwickelt habt oder die ihr da, denen ihr folgt?
Ich glaube, das wichtigste Grundprinzip ist, dass jeder Ort sich seinen Ort dafür selbst, also im Kontext, schaffen muss. Das heißt nicht, dass er ihn selbst entwerfen und bauen muss, aber die Definition dessen muss er selbst schaffen. Und das ist das, was die Akteure in Seltenreihen gemacht haben. Sie haben, und das ist also eben auch in dieser Kraft, die hier auch immer noch ausgestrahlt wird nach so vielen Jahren, ja auch hörbar, diesen eigenen Weg zu gehen und herauszufiltern, was ist das, was man selber für sich und alle anderen am dringendsten sieht und wie kann man das umsetzen. Und das muss, glaube ich, jeder Ort, jede Region so ein bisschen für und mit sich selbst aushandeln. Und um dann eben Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, die es schaffen, dass Orte geschaffen werden, wo sich Menschen treffen können, wo sie versorgt werden, wo sie beraten werden, wo sie aber vielleicht auch einfach nur sein können. Also wo es keine Zwänge gibt zur Nutzung. Das ist auch ganz wichtig. Und deswegen ist es auch nicht so einfach, jetzt zu sagen, man überträgt dieses Modell, was die Akteure vor Ort geschaffen haben, auf andere Regionen. Das ist was man machen kann, ist aufzuklären, dieses Modell natürlich auch zu bewerben, Möglichkeiten zu schaffen, dass andere es theoretisch mit übernehmen könnten, sofern sie eben das für sich in der Region für sinnvoll erachten, Austausch zu schaffen darüber. Andere Regionen haben vielleicht eben diese Akteure nicht, die diese Kraft mitbringen. Da ist dann ein anderer Bedarf da oder auch ein anderes Handling. Andere haben gleich drei von diesen Netzwerken. Es sind ja immer Netzwerke. Das macht Christopher ja auch nicht alleine, auch wenn er das absolute Zugpferd ist. Aber es sind immer mehrere Menschen, die das stemmen müssen. Sonst geht das Zugpferd auch irgendwann krachen. Also es braucht immer eine Handvoll mindestens an Akteuren, die mitziehen auf die eine oder andere Art und Weise und sich gegenseitig stützen können. Also der Aufbau von Netzwerken. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es ist kein Gestaltungsmoment in erster Linie. Das muss dann auch individuell vor Ort ausgehandelt werden, was das für ein Ort ist, wie er aussieht. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass es eine Qualität hat, die auch eine Besonderheit hat in der Gestaltung, die auch den aktuellen Transformationsprozessen gerecht wird. Wir haben viel mit Holz gebaut oder bauen lassen, auch energiesparend natürlich, dass diese Räume dann auch unabhängiger dann auch agieren können zukünftig. Dann natürlich auch die Anreize, die dann die Gestalter mitbringen, dass man darüber vielleicht auch zeigt, wie Dinge anders gebaut werden können. Aber es können genauso auch traditionelle Bauweisen sein, die ins Heute geholt werden in anderen Regionen. Und es muss nicht immer das Mitbauen sein. Also viele fühlen sich auch überfordert, wenn sie mitmachen müssen oder fühlen sich gedrängt dazu. Das muss man auch in den Regionen herausfinden, in den Orten. Also welche Kraft wo sitzt und wozu die Menschen bereit sind, mitzumachen. Also es ist wirklich ein sehr individueller Prozess. Das ist auch die Schwierigkeit.
Und da vielleicht andockend, war ja die Idee des Herrn Lauterbach mit dem Gesundheitsstrukturvorsorgegesetz, Möglichkeiten zu schaffen, wie neue Versorgungsformen in die medizinische Versorgung einen Einlauf bekommen. Da gab es natürlich und ist viel Gegenwind der ärztlichen Seite entstanden, weil sie ihr Versorgungssystem, ihre Sichtbarkeit vielleicht nicht so in Erscheinung bringen können, wie sie das vielleicht gedacht haben. Und was auch ganz stark daraus entstanden ist, ist eine Falschinformation. Also eine falsche Darlegung von Informationen, die kursiert haben. Das ist halt, sagen wir so, das Timing war vielleicht nicht das Richtige, so früh damit zu posaunen und so früh Informationen rauszugeben, sondern hätte sich vielleicht vorher dort nochmal Gedanken machen müssen, wie man es macht. Vielleicht der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist, es hat natürlich dazu geführt, dass viele erstmal gedacht haben, was machen denn unsere Gesundheitskette? Die nehmen uns jetzt alles weg. Also gerade die Arztsituation hat sich daraus stark angegriffen gefühlt, uns auch viel kritisiert, dass wir jetzt ihm da den Rang ablaufen, was ja völliger Quatsch ist. Denn das hat Kerstin Aschen gesagt, wir sind ja eine Netzwerkstruktur, die mit allen zusammenarbeitet. Und das ist auch eine der wichtigsten Informationen hieraus, dass wir niemanden was wegnehmen, sondern für immer in dem Baustein, also ein großer Puzzlekasten, immer wieder die bestmögliche Situation herausfiltern für alle, die in dem System arbeiten und für den Menschen natürlich auch. Das ist eine große Herausforderung und deshalb wieder der Kuchen. So sehen wir den. Der ist immer ganzheitlich und nicht nur in einem Bereich. Und was wir jetzt weiter herausfiltern, ist halt so, dass wir versuchen wollen, die Situation der Versorgungsengpässe für hausärztliche und fachärztliche Versorgung im ländlichen Raum zu schmälern. Dass wir halt nicht mehr Menschen fahren müssen. Oder andere Regionen, die ich ja viel unterwegs bin, auch fragen, wie kann ich das hier schaffen, wie ihr das macht, wie organisiert ihr das, das kriegen wir hier nie hin. Dass wir Rahmenparameter schaffen und das ist ja gerade in unserem Gesundheitswesen, ich weiß, bin ich etwas zu bürokratisch, aber das ist nun mal unser Gesundheitswesen, eine bürokratische, ich will jetzt keinem auf den Schlips treten, aber es ist eine Riesenkrake. Es ist extrem bürokratisch, diese Dinge zu verstehen, wenn man nicht in dem System arbeitet und da halt zu vereinfachen und die Wege so niederschwellig zu generieren, dass es für jeden tragbar ist und das in einer Räumlichkeit, die vor Ort da ist. Wir haben genug Leerstand, wir haben genug an räumlicher Struktur, die ich nutzen kann, um sowas zu etablieren. Und da sind wir auch wieder sozusagen vorne dran und versuchen dafür Strukturen zu schaffen, die es jetzt ermöglichen, nicht nur bei uns in der Region, sondern auch darüber hinaus in anderen Regionen zu nutzen. Wir bauen das Werkzeug und können es dann sozusagen dort sozusagen platzieren. Und wie es dann schlussendlich genutzt wird, das kann in der Region mitgestaltet werden. Das sind so neue Attribute, die wir auch gelernt haben, dass wir das, was wir hier erarbeiten, auch weitertragen möchten in andere Regionen und da auch mehr Unterstützung leisten zu können und die neuen Wege dort zu etablieren.
Ich würde gerne auch noch mal kurz, was du erwähnt hast, weil es gab ja eben diese Kritik an den Gesundheitskiosken auch, dass eine Gefahr gesehen wurde, okay, jetzt wird irgendwie Daseinsvorsorge vom Staat her eingeschrumpft, also das Krankenhaus ist weg, dafür gibt's jetzt das Kiosk und so. Wie begegnet ihr dem oder was macht ihr damit?
Zum einen stört mich das überhaupt nicht, Weil die Leute, die das sagen, stehe ich gegenüber und sage, dann komm doch gern mal mit, schau es dir an. Und wenn das so wahrhaftig ist, dann kommt ja der Punkt, ihr tut uns ja gar nicht weh. Ihr macht ja gar nichts in der Parallelgesellschaft, sondern ihr füllt ja Lücken, die wir gar nicht bis jetzt schließen konnten. Ach so. Ja, und das meine ich damit, das ist einfach eine schlechte Informationsweitergabe, schlechte Kommunikation und schlussendlich auch schlechte, ja, damit Beschäftigung, weil, naja, was die da machen, das ist völlig erstmal überhaupt nicht trivial. Und wieso macht das überhaupt jemand? So energisch und in solchen anderen Sphären, das kann doch gar nicht möglich sein. Und wir sind natürlich am Anfang, es ist ja auch so, dass ich stark belächelt wurde, naja, lass den mal machen, was der da sich so denkt. Bis hin dazu, dass jetzt auch das Land Thüringen erkannt hat, dass das nicht schlecht ist und uns dabei unterstützt, dass wir auch überregional viel Zuspruch kriegen, da auch immer wieder an verschiedenen Podiumsdiskussionen teilnehmen, dass die AOK Plus in puncto des Herrn Striebel uns arg unterstützt dabei, das weiter voranzubringen. Und selbst da in diesen Kreisen ist es ja so, dass die selbst mitkriegen, dass es Probleme gibt und dass die Probleme nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Und dass wir jetzt, und das habe ich ja vor 10 Jahren schon gesagt, wenn wir jetzt nicht anfangen, was zu ändern, dann ist es irgendwann genau so, was keiner möchte. Und da sehe ich ganz starke Gefahr im Pflege- und gesundheitsmedizinischen Weg, dass wir da immer wieder vor die Wand fahren, bis die Karre wirklich im Dreck steckt und keiner sie mal rausmanövrieren kann. Und das möchte ich nicht für unsere Region und auch für andere Regionen nicht, denn wir haben genug Kraft, wir haben genug Geld, wir haben genug Ideen und auch genug, wir sind ein starkes Land. Und da komme ich jetzt so ein bisschen in den politischen Bereich. Wir brauchen uns nicht schlecht machen, beziehungsweise müssen wir uns auch nicht von gewissen Organisationsstrukturen, die mit viel Schall und Rauch versuchen, da irgendwas zu ändern. Das kriegt man relativ schnell mit. Das kriege ich auch in dem Bereich des Kreistages, wo ich bin, und auch in der Kommunalpolitik mit. Da ist viel Polemik. Da ist ganz viel Falschinformationen, die dem einen oder anderen vielleicht gefallen, weil sie am Stammtisch auf dem Bierdeckel relativ einfach sind, aber so einfach ist und so unkomplex ist unser Leben nicht. Aber wenn man Lust hat, sich damit zu beschäftigen, und in Deutschland sagt man ja, gewisse Cojones hat, dann kann man dafür einstehen, das zu machen, und das mache ich tagtäglich. Und das macht mich auch stolz in gewisser Weise, dass es vorangeht und dass wir auch diesen Meinungsmachern damit den Garaus machen können.
Ja, wir kommen jetzt langsam auch schon eigentlich zum Abschluss. Und ich würde aber gerne nochmal aufgreifen, auch Christopher, von dir eben, es gibt noch viele Ideen. Also einfach die Frage an euch beide, wenn ihr mal träumen dürftet, ja, wie sieht euer ideales Gesundheitskiosk in 5 Jahren aus? Sei es auch mit der Erweiterung des Landzentrums. Und vielleicht auch an dich nochmal speziell, Christopher, die Frage, ne, was tatsächlich ist nämlich auch schon auf der Agenda bei euch?
Also meine Wunschvorstellung wäre eigentlich, dass wir in der Systemfrage nicht nur für die Gesundheitsvorsorge, und das geht ja auch weiter über die ganze Pflegevorsorge und auch die ganze Altersvorsorge, wir vielleicht innovativer, mutiger, experimenteller werden können. Und dafür brauchen wir mehr Spielraum, sogenannte Experimentierräume, wo Politik einerseits unterstützen kann, indem sie diesen Experimentierraum gibt und den Akteuren Zeit lässt, ihn aufzubauen. Also man hört das ja, wie lange es dauert, Netzwerke zu gründen, alles zu entwickeln. Der Bau der Gesundheitskioske ist nicht der Zeitfresser gewesen, sondern eben die Organisation dieses Systems, was dort jetzt läuft, dauert Jahre. Und das ist dann auch nicht so, dass nach 5 Jahren dann alle sagen können, wir haben jetzt hier ein wirtschaftlich funktionierendes System oder ein gewinnbringendes System, sondern das Ziel ist ja erstmal, dass man erstmal überhaupt über die Runden kommt damit, was man da tut. Und dass das irgendwie dann jetzt für alle Beteiligten jetzt auch kein Geld kostet. Dass also diese ganzen Inanspruchnahmen sind ja kostenfrei. Christopher, du musst mich korrigieren, falls ich das falsch formuliere.
Ja, ist völlig in Ordnung.
Und ich glaube, das sind so, also man muss da andere Zeiträume ansetzen, um Strukturen anders zu denken und zu erproben. Also mindestens 10 Jahre. Also wir sind in so einer Projektitis drin, die nach 3 Jahren dann den Erfolg will und eine Fertigstellung. Und das funktioniert nicht. Und wir sind an vielen Stellschrauben, gesellschaftlichen Stellschrauben, Transformationen, wo wir anders eben unterstützen müssen in der Entwicklung neuer oder anderer Strukturen. Das wäre eigentlich meine Vorstellung langfristig. Gar nicht auf die nächsten 5 Jahre zu gucken, sondern viel weiter.
Da schließe ich mich nur an. Also wir haben absolut eine Kultur des Pessimismus. Das sehe ich ganz klar. Wir sehen immer nur das Negative. Also ganz klassisch, das bringt noch keinen Gewinn. Das ist eine, ja, immer wieder auf neue Ideen hin und ganz kleine Strukturen verändernd, Organisationsstruktur bedingend, dass ich vieles auch noch am Anfang ehrenamtlich organisiert habe. Und das heißt ja nicht, dass das schlecht ist. Bei uns in Deutschland geht es dann in dem Kapitalbereich immer da, ich muss gewinnbringend arbeiten. Und ich muss irgendwie was, also das dicke Auto ist mehr wert wie die soziale Innovation oder die daraus entstehende menschliche, verbessernde Kommunikation, die dazu führt, dass man sich gegenseitig selbst hilft. Und das führt natürlich dazu, dass man sagt, naja, der Unternehmer, der hier ganz viel Geld verdient, dem geht's ja besser wie dir. Oder der hat ja mehr Erfolg. Aber was ist Erfolg? Das hat jeder für sich selbst einzuschätzen. Und da wünsche ich mir in Deutschland einfach nochmal eine Mentalität, dass man zum einen mehr Spielraum lässt, bin ich völlig deiner Meinung. Zum anderen, dass man Dinge aufbricht. Im Gesundheitswesen wäre ich dafür, das komplett abzuschaffen, die ganzen Säulen. Der ein oder andere, der im System arbeitet, versteht das. Integrierte Versorgung, stationär, ambulant, das ist völlig überholt. Da gehen Milliardenströme weg, die keiner sich vorstellen kann. Nur das mal so im Groben zu erklären. Das wäre für mich eine Idealvorstellung in den nächsten Jahren, dass man da komplett aufräumt, auch die Finanzierungsstränge offenlegt, wie das funktioniert. Und zum anderen wünsche ich mir einfach mehr Mut zum Tun und die Sichtbarkeit nach außen, dass Scheitern eines der wichtigsten Maximen im Leben ist. Man muss scheitern, um weiterzukommen. Und das fängt im Kindergarten an, bis hin dazu zum alten Kreis. Das ist unser tägliches Leben und das muss mehr gewürdigt werden. Dass diese Kultur aufhört, alles mit Kritik, zu egal welchem Bereich das ist, zu äußern, sondern dass das völligst normal ist und dass man Menschen ermutigen muss, dafür Dinge ins Leben zu rufen. Und dass es wichtig ist, dass man das tut. Gerade in der jetzigen Transformationszeit, die wir in allen Ecken haben, dass wir mal unsere Werte, die irgendwie wichtig waren, ob das Made in Germany war, ob das sozialer Zusammenhalt war, dass wir da uns wieder drauf besinnen und uns nicht von Meinungsmachern kaputt machen lassen und ja, den Mut haben, dafür zu tun. Und schlussendlich für meine Kioske und das Landzentrum, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, das ist genauso richtig. Und ich sage nochmal, wenn es einfach wäre, wird es jeder machen. Das ist nun mal so. Das ist es nicht. Und die Probleme, die da sind, müssen gelöst werden. Dafür bin ich halt der das macht und der das gerne macht. Und schlussendlich wird es immer weitergehen. Ich werde auch in diesem Bereich nicht aufhören. Ich werde dort weitermachen. Egal was gibt, egal was, wie auch immer, wohin geht. Und meine Gesundheitskioske werden telemedizinisch ertüchtigt. Punkt 1. Punkt 2. Wir werden darin telemedizinische Behandlung machen. Das heißt, über eine Videoschalte verschiedene Dinge zusammenbringen. Das heißt, von der Lungenauskultierung bis zur Retina-Scan, ein 12-Punkt-EKG. Dafür sind die Vorkehrungen getroffen. Es gibt wie immer so im Detail Fragen, wenn es um die vertragliche Situation und Unterstützung von einer oder anderen Organisation braucht. Ist noch nicht ganz raus, aber wird sich auch lösen. Und schlussendlich muss man halt verstehen, dass Dinge halt nicht so einfach sind, wie sie vermeintlich scheinen. Aber es muss der Raum dafür gegeben werden, das ausprobieren zu dürfen. Und das ist schlussendlich die Wichtigkeit, glaube ich, dass man den Mut hat und die Unterstützung bekommt, das durchzuziehen. Das wünsche ich mir für Deutschland, dass wir uns wieder darauf besinnen, Dinge anzupacken, zu machen und nicht zu sagen, ach scheiße, ich gehe weg oder ich höre auf damit.
Ja, vielen Dank für eure ermutigenden Bilder und ich bin sehr gespannt, was sich entwickelt, auch bei euch noch, Christopher. Und zum Abschluss haben wir im Landaussichten-Podcast mit unseren Gästinnen immer eine kleine Tradition und zwar ist es das Landü-Ei, das wir jetzt gemeinsam auspacken wollen. Also welcher Fakt oder welche Beobachtung über oder zu den ländlichen Räumen hat euch in letzter Zeit überrascht? Vielleicht einfach ganz kurz in knappen Worten, Anekdote, Statistik oder was auch immer ihr als Geschichte mitgebracht habt.
Also mich ganz arg stört mich immer in jedem, was heißt stört, ich nehme es immer hin und verstehe nicht, wieso man sich mit diesen Dingen immer noch beschäftigt. Wir haben einen demografischen Wandel. Ich bin damals in der Schule gewesen, das ist 2003, bin ich aus der Schule raus und da habe ich schon gehört, es gibt einen demografischen Wandel. Und ich gehe immer noch in verschiedene Vorträge, bin bei verschiedenen Fotos und es geht immer wieder, wie begegnen Sie dem demografischen Wandel? Und da sage ich immer, wie meinen Sie das jetzt? Und da fragt die mich, na, haben Sie es nicht verstanden? Ich sage, ich habe es verstanden, aber können wir nicht mal aufhören mit dieser Thematik demografischer Wandel? Der wird immer da sein, den wird es auch immer geben. Und diese Pyramide die Pyramide umgebaut in so eine Urne, das wisst auch, weiß jeder. Und was mich daran stört, ist, dass man sich nur mit Statistiken beschäftigt und nicht mit Lösungsansätzen, die dazu führen, dass ich andere Menschen dafür inspiriere, was zu tun, sondern immer wieder die Mentalität, und da komme ich jetzt zurück, oh, das ist schwer, das ist kritisch, es kommt zum Worst Case, wir haben einen Exit, wir haben dies, wir haben jenes, und das stört mich extrem. Und das sind auch Dinge, die ich nicht mehr abkann, wo ich auch abschalte und sage, ja, das kommt der 500. Vortrag mit derselben Problematik. Ich sage, ne, fällt euch mal nichts Neues ein. Und das ist so das eigentlich das Überraschungsei, was ich immer wieder höre, was hier eigentlich schon so abgeledert ist. Ich sage, Mensch, da kannst du da einbleiben. Das ist so meins, was ich immer wieder mitnehme und immer wieder zu kontroversen Diskussionen führe, wenn ich da so anfange, drüber zu reden.
Ja, vielen Dank, Christopher. Kerstin, was hast du mitgebracht?
Ja, wir reden viel immer über Probleme, anstatt über Lösungsansätze und Lösungsbilder oder überhaupt Zukunftsbilder zu sprechen, wie man Dinge besser machen kann. Das ist, seitdem ich arbeite, beschäftige ich mich im Grunde genommen mit Transformationen und mit Schrumpfungsprozessen. Und der Osten ist ja auch so ein bisschen der Vorreiter, was das alles betrifft. Aber ich habe eine Geschichte eigentlich eher mitgebracht, die so beispielhaft dafür steht, was für mich ländliche Räume sein können, auch in Zukunft. Und das ist eigentlich ein Beispiel oder ein Projekt, was ich schon vor 15 Jahren mal besucht habe und schon sehr lange kenne. Es ist in Baruth, südlich von Berlin, im ländlichen Raum. Wir haben auch damals eher Exil-Berliner, wenn man das so sagen kann, also junge Menschen und ein Kollektiv an verschiedenen Menschen, die nach Baruth gegangen sind, um sich dort eine eigene Zukunft, also eine andere Zukunft aufzubauen, in schrumpfenden ländlichen, periphereren Räumen, und dort entdeckt haben, dass die Region mal eine Weinregion, also ein Weinanbaugebiet war im 15. Jahrhundert. Das haben sie deswegen entdeckt, weil sie Weintrauben im Wappen eben identifiziert haben, recherchiert haben und dann eben auf die Idee gekommen sind, warum nicht wieder anfangen mit dem Weinbauen. Und ich glaube, seit mehr als 10 Jahren mittlerweile wird dort wieder Wein angebaut. Ich glaube, er heißt Goldrausch. Und geschafft haben sie das vor allem, also es sind jetzt alles keine Winzer, aber es gab eben das Recht noch, dort Weinreben wieder aufreben, also anzupflanzen. Und in den ersten Jahren gab es dann auch eine große Dürre. Also es war im Prinzip so, dass alles kurz vorm Eingehen waren. Und wenn dann die Bauern vor Ort, also die Landwirte vor Ort, dann nicht mit ihren Wasserwagen dann diesen Hügel da hochgefahren wären, um dann Wasser dort auf diese Reben, auf den Boden zu kippen, hätten die auch die ersten Jahre nicht überstanden. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie also so einerseits eben historische Momente vielleicht wieder ein Ansatz für zeitgenössische Entwicklungen, also für aktuelle Entwicklungen sein können, wie junge Perspektiven oder fremde Perspektiven das auch identifizieren und etwas Neues daraus machen und eine Zukunft aufbauen, und dass diese Zukunft dann auch sehr oft nur wirklich auch wieder gemeinsam passiert, indem dann auch die Alteingesessenen den Neuen helfen. Das, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel für die Zukunft unserer Orte und Räume, nicht nur im ländlichen Raum.
Ja, vielen Dank. Ich finde, es sind beides sehr schöne Ausstiegs-Zukunftsbilder und ich bedanke mich sehr herzlich. Wer jetzt Lust hat, mehr über die Gesundheitskioske in Thüringen zu erfahren und natürlich über euch als unsere GästInnen, wir packen natürlich alle wichtigen Links in die Shownotes. Und ja, wer uns noch nicht auf Instagram folgt, gerne direkt nachholen, denn hier werdet ihr immer informiert über die nächsten Folgen. Und anknüpfend an unser heutiges Thema spreche ich dann in der nächsten Folge mit Heidrun Wuttke über digitale Helfer der Gesundheit. Da werden wir noch mal ein bisschen mehr auch da einsteigen. Ja. Jetzt erstmal vielen herzlichen Dank euch beiden für euren Besuch hier im Podcast Landaussichten und wirklich sehr spannenden Einblicke, die wir zum Thema ein Kiosk für die Gesundheit hatten. Also ich freue mich dann mal auf einen Besuch bei euch.
Gerne.
Und werde mal den Wein bestellen vielleicht, den du erwähnt hast, Kerstin. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und gutes Gelingen.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Absolut. Und ja, bis bald, sage ich mal. Dankeschön.
Ja, dankeschön. Auf bald.